Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel.
Die Leute wollen immer einen Anfang. Sie bilden sich ein, wenn eine Geschichte irgendwo anfängt, dann muss sie auch ein Ende haben. Und nach der Aufregung können sie dann in ihren Alltag zurück. Nochmal davongekommen. Aber sie haben dann was zu erzählen. Wenigstens das. Jeder will irgendwas zu erzählen haben, sonst existiert man ja nicht.
Nur die Tiere. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Colin Yell. Übersetzung aus dem Französischen Anne Thomas. Hörspielbearbeitung Beatrix Ackers. Teil 1. Alice.
Für die Leute hier ist der Anfang jedenfalls immer eine Meldung im Fernsehen. Der 19. Januar. Der Tag, an dem Evelyn Ducas verschwunden ist. An dem Morgen bin ich trotz Schneeketten die Serpentinen vom Hof runter ins Tal geschlichen. Ich war in Gedanken beim Vortrag und habe nicht auf die dunkelblauen Autos an der Landstraße geachtet. Auch nicht auf die Polizisten, die mit Karten und Handys mit schlechtem Empfang hantierten. Normalerweise hätte ich ja herausfinden wollen, was los ist. Aber diesmal bin ich einfach weitergefahren, in den Ort. Auf dem Markt gab es dann nur ein Thema.
Sieht nicht gut aus. Die finden sie doch nie.
Eliane, meine Kollegin, überfiel mich geradezu.
Weißt du das nicht?
Was?
Eine Frau wird vermisst. Die Polizei sucht überall nach ihr. Hast du gestern keine Nachrichten geguckt?
Hatte ich nicht. Michelle schon. Die Lokalnachrichten und das Wetter. Klar, wie alle Viehzüchter der Gegend fragte er sich, was der nächste Tag bringen wird.
Sag dir Evelyne Ducas was. Ducas.
Ihr Mann ist ein hohes Tier.
Guillaume Ducas.
Einer von hier, mit 18 ab nach Paris. Und als er im Ausland ein Vermögen gemacht hatte, kam er zurück ins Tal.
Den musst du doch kennen.
Er ist halt reich, habe ich damals gedacht. Deshalb reden alle davon. Wenn einer meiner Bauern hier verschwunden wäre, hätte das wohl kaum einen interessiert.
Gestern Nachmittag hat er sie zuletzt gesehen, als sie allein zum Wandern los ist. Oben auf dem Plateau oder drüben am Berg, wo genau, weiß er nicht. Und seitdem nichts mehr. Man hat ihr Auto gefunden am Ortseingang. Stand einfach so am Straßenrand.
Eliane rieb sich an dieser Meldung auf.
Ob sie das wohl landesweit bringen?
Aber mich hat das einfach nicht interessiert. Hätte es mal tun sollen. Wenn ich früher begriffen hätte, wie sehr die Geschichte auch mich betraf, hätte ich vielleicht verhindern können, was sich da anbahnte. Ein hübsches Gesprächsthema war das im eisigen Januar. Jeder hatte eine Theorie. Aber für Michelle und mich war Evelyne Ducas kein Thema.
Na?
Wir sprachen damals kaum noch miteinander.
Wie war dein Tag?
Sie kalben.
Sie kalben, das war's. Kalben. Das heißt, er schlief kaum und verbrachte die meiste Zeit im Stall bei den Kühen. Eine harte Zeit für ihn. Nein, er musste nicht mehr sagen, damit ich verstand. Fürs Gespräch allerdings, für mich, für uns, wäre es nicht schlecht gewesen.
Ich mach mal weiter, hab noch Papierkram.
Eigentlich sprachen wir nur noch, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Und ich muss zugeben, dass mir das in letzter Zeit entgegenkam. Vor allem an dem Abend, weil ich nämlich in Gedanken war. Nicht wegen Evelyne Ducas und ihrem Verschwinden, nein. Wegen Joseph in seinem Haus oben auf dem Plateau. Joseph, in den ich mich mit der Zeit verliebt hatte. Joseph, der mich nicht mehr wollte. Und ich dachte nicht mal im Traum daran, dass mein Liebhaber verwickelt sein könnte in diese Geschichte, die sie im Fernsehen brachten. Joseph Bonfi, Schafzüchter auf dem Kos, der ist kein schlechter Kerl, hat mir der Bürgermeister vor 2 Jahren erklärt. Aber seit seine Mutter gestorben sei, ging es ihm nicht gut. Er habe kein Heu gemacht und seine Tiere liefen frei rum. Der Bürgermeister wusste ebenso wie ich, was das bedeutete. In solchen Situationen kam der Hilferuf oft von außen. Nie im Leben hätte sich Joseph von selbst gemeldet. Ich machte mich also damals auf den Weg zu ihm. Denn das ist mein Job. Ich bin Sozialarbeiterin. Eine von 5 für 4.000 Bauern. Wir fahren die Höfe der Gegend ab und treffen uns mit den Männern, die kaum noch jemand besucht. Nein, ihr seid nicht alleine, ihr habt Rechte, es gibt finanzielle Unterstützung und so weiter und so weiter. Niemand kann sich vorstellen, was in diesen Betrieben los ist. Zerrüttete Familien, verhärmte Frauen. Männer, die unter der Last der Arbeit in Depressionen versinken. Rentner, die verkümmern, weil ihre bessere Hälfte gestorben ist und die Söhne in die Städte fliehen. Ich weiß noch genau, es war ein heißer Sommertag. Meine Bluse klebte am Rücken, während sich mein Datscha über die Serpentinen immer höher geschraubt hat, rauf auf den Kos, dieses riesige Plateau. Dort oben gibt's nichts als schroffen Kalkstein, verdörrtes Gras und Steinmäuerchen, die das Land in Parzellen teilen. Es war ganz still, geradezu unheimlich. Und das Dorf, in dem Josephs Hof lag, schien verlassen. Ich ahnte damals nicht, dass hier etwas seinen Anfang nahm, was mein Leben auf den Kopf stellen würde. Durch den Türspalt sah ich einen ledierten Mann. Ich sah die ausgebeulte Jeans, das bekleckerte Hemd, das zerstrubbelte Haar. Aber vor allem sah ich das Jagdgewehr, das er quer vor sich hielt. Trotzdem, ich hatte keine Angst. Er wirkte eher verloren. Nein, wirklich, ich hatte nie den Eindruck, er wäre gefährlich.
Vielleicht war das auch der Fehler, wenn ich so drüber nachdenke.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Alice Farange. Ich bin Sozialarbeiterin und besuche regelmäßig die Bauern hier in der Gegend.
Er hat mich von Kopf bis Fuß gemustert.
Ich wollte nur mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht kann ich Ihnen bei irgendwas helfen.
Kommen Sie rein.
Klar, er war misstrauisch. Aber so sind sie eben. Es dauert eine Weile. Für mich jedenfalls war das der Anfang. Da betrat ich seine Welt. Er wohnte allein da oben, allein mit seinem Hund und 240 Schafen. In der Küche hat er mit dem Ärmel den Staub vom Tisch gewischt. Dann holte er stapelweise ungeöffnete Post aus einem Schrank, seit Monaten angesammelt. Gut, dann sortieren wir das zuerst mal. So. Dann schauen wir mal nach den Versicherungen. Im Grunde sprach ich ja mit mir selbst.
Erstmal sollten wir
aber trotzdem, da war diese Hoffnung, die von ihm ausging, riesengroß. Als müsste ich ihn und seinen Hof vor einer Art Schiffbruch retten, in den er nach dem Tod seiner Mutter geraten war. Wenn man einen Betrieb wieder auf die Beine bringen will, dann braucht das Zeit. Im Allgemeinen 2 Jahre. In den ersten Monaten bin ich oft hingefahren und habe seinen Papierkram erledigt, also quasi alles. Joseph saß meistens stumm vor mir. Aber er hat sich zunehmend Mühe gegeben, den Hof von seinem Hund zurückzuerobern.
Guillaume, komm, jetzt aber, raus jetzt hier!
Er wurde umgänglicher. Hin und wieder lächelte er sogar. Mir gefielen seine kleinen Aufmerksamkeiten.
Ich habe hier einen Kaffee.
Das sage ich nicht, nein. Danke. Mit der Zeit putzte er sich sogar ein wenig raus für mich. Aber hingezogen fühlte ich mich damals nicht zu ihm. Nein, ich empfand eher Mitleid. Die Einsamkeit hat ihn kaputt gemacht. Er war depressiv. Und da er einen Besuch beim Psychologen ablehnte,
bin noch nicht verrückt,
spielte ich die Psychologin. Ganz ohne Diplom. Ja, und irgendwie gefiel mir die Rolle. Jedenfalls hatte ich nach einem Jahr das Gefühl, ihn zu kennen. Vielleicht sogar besser als jeder andere. Und egal, wie oft ich es durchspiele, nie sah ich beim Anzeichen von dem, was er dann tun würde. Mir kann keiner vorwerfen, ich hätte meinen Mann nicht geliebt. Michel gefiel mir sofort. Eines Morgens war er aufgetaucht, wie ein verirrter Riese in seinem viel zu engen Overall. Er war Landarbeiter und kannte sich mit Kühen aus. Papa hat ihn eingestellt, damit er ihm beim Kalben zur Hand ging. Ich fand ihn schön. Seine pechschwarzen Haare und seine zusammengewachsene, buschige Augenbraue. Als wir zusammengezogen sind und er den Hof übernahm, hatten wir einen Haufen Pläne. Die Anlagen modernisieren und auch mal Urlaub machen. Wir träumten von Afrika. Wir Landeier. Aber ja, das war das Problem. Michel war ein Träumer. Manche behaupten, ich wäre nicht ganz unschuldig. Ich würde ihn erdrücken. Aber die Wahrheit ist, Michel fehlt es an Ehrgeiz. Und in all den Monaten, als ich zu Joseph gefahren bin, lag unsere Liebe im Sterben. Ich redete nur noch ins Leere und Michelle sprach immer weniger. Dabei wirkte er nicht unglücklich. An manchen Tagen sah er sogar richtig beschwingt aus. Aber er war in Gedanken woanders, weiß nicht, bei seinen Kühen. In seiner Welt, in der ich keinen Platz mehr hatte.
Trotzdem, jetzt mit Abstand denke ich, es ist meine Schuld. Dass Michelle heute nicht mehr da ist, das ist meine Schuld. Was mich letztendlich aus der Bahn warf, der Auslöser, das war wahrscheinlich Popeyes Selbstmord.
Popeye, das war ein Klient von Ilian, ein Milchbauer aus dem Norden. Er hatte immer eine Pfeife im Mund, deshalb Popeye, also so unter uns.
Er war 43 und lebte nach der Scheidung allein mit seinen Kühen. Der Betrieb expandierte zunächst, aber bald wurde das alles zu viel für einen alleine. Und dann kam raus, dass er, vielleicht ja auch irrtümlich, zu viel Grasfläche angegeben hatte. Er musste die EU-Agrarprämien zurückzahlen. Eh in Raten und auch gar nicht so viel wäre zu schaffen gewesen. Aber die Scham, die sieht keiner. Die wächst leise in einem drin.
Eines Morgens hat man ihn im Stall gefunden. Popeye hatte sich inmitten seiner Kühe erhängt. Ich bin dann auf die Beerdigung. Ilian konnte das nicht. Und dort in der Kirche wirbelte auf einmal alles in meinem Kopf durcheinander.
Als ob ich Bilanz zog von meinem Leben und der Welt um mich herum. Ich dachte an unsere erbärmliche Armee von Sozialarbeiterinnen, alle mit gutem Willen, aber ohne Mittel und heillos überfordert. Ich dachte an all die Popeyes, denen wir täglich begegnen. Ich dachte an meine angeschlagene Ehe, an Michelle, der nichts tat, um unsere Liebe am Leben zu erhalten. Dann dachte ich an Joseph und seine kleinen Aufmerksamkeiten und mir wurde klar, dass ich etwas empfand. Zärtlichkeit. Ja. Und das tat mir damals gut. Richtig gut.
Am Tag nach dem Begräbnis bin ich hoch zum Kos gefahren.
Du hast sie doch nicht mehr alle, Mädel.
Ich hatte eine vage Idee im Kopf.
Ich war so aufgeregt. Vielleicht war er ja auch nicht da.
Guten Tag.
Hallo. Oh, hallo.
Da stand er.
Hallo.
In gebügeltem Hemd.
Ja, ich...
Mein Herz schlug schneller. In der Küche setzte ich mich diesmal dicht neben ihn. Ich habe seinen Atem gespürt. Ich war nervös. Denn eigentlich bin ich nicht so eine. Aber dann tat ich es. Ich habe ihn geküsst. Einfach so, ohne nachzudenken. Ich küsste diesen Mann, den ich seit Monaten betreute, seit er ganz unten war und der sich gerade wieder aufrappelte.
Was machen Sie?
Nun gut, es war jetzt nicht berauschend. Also der Sex. Er war nicht besonders geschickt, klar. Sein letztes Mal war lange her. Trotzdem, es gefiel mir. Ich fühlte mich begehrt. Den ganzen Tag noch hatte ich Josephs genüsslich verzogenes Gesicht im Kopf.
Du hast deinen Mann betrogen.
Ich wusste nicht, ob ich mich schämte oder freute. Joseph wurde also mein Liebhaber. Und Michelle und ich, wir sprachen immer weniger miteinander. Von meinem Verhältnis hat er nichts gemerkt. Ich hätte es ihm direkt ins Gesicht sagen können. Er hätte nichts mitbekommen.
In dieser ganzen Zeit hatte ich nie das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Joseph unterlegen zu sein. Im Gegenteil. Ich glaubte, dass er mich mehr brauchte. Und wenn ich mit ihm schlief, dann vor allem aus Mitleid. Mir gefiel zwar das Verbotene unserer Beziehung, aber eigentlich machte ich es für ihn.
Und dann kam der 19. Januar. Und alles stand plötzlich still. Der Nordwestwind pfiff über die schneeverwehten Straßen, als ich an diesem Tag zum Kos hochfuhr.
Joseph!
Er wusste doch, dass ich an dem Tag kommen wollte. Als er nicht öffnete, habe ich sofort gedacht, ihm ist was passiert.
Joseph!
Ich bin durch den Schnee ums Haus gestapft, zum Stall. Ich sah ihn schon zwischen seinen Schafen hängen. Er, den ich doch eigentlich gerettet hatte.
Joseph!
Ich lief zur Scheune.
Ich bin's! Wach auf!
Endlich öffnete sich das Tor. Nur einen Spalt breit.
Ist alles okay?
Wir waren verabredet.
Ich
hab zu tun.
Wir starrten uns an. Ich suchte in seinem Blick nach einer Erklärung. Und er ganz offensichtlich nach einem Weg, mich loszuwerden. Ich wollte sehen, was da los war. Hab aber bloß seinen Heuvorrat erkannt. Ballen so gestapelt wie Legosteine an der hinteren Wand.
Tut mir leid.
verstand ich. Im Schnee. Allein mit meinen Fragen und einem seltsamen Gefühl, das ich nicht einordnen konnte. Am nächsten Tag kam dann die Meldung, dass Evelyne Ducas vermisst wurde. Und in den darauffolgenden Tagen war das ganze Departement in Aufruhr. In den Zeitungen waren Fotos von der Frau und ihrem Mann. Sie, 49, blond, hochgewachsen und elegant gekleidet, eher ein reicher Geschäftsmann. Die Polizei hat die Berge durchkämmt. Ein Hubschrauber kreiste über dem Tal. Ich war auf dem Weg zu meinen Hausbesuchen. Da habe ich neben einem Streifenwagen am Straßenrand Cédric Vigier erkannt.
Sucht ihr die vermisste Frau?
Wir kannten uns vom Gymnasium. Netter Kerl. Er leitete wohl den Polizeieinsatz.
Wir gehen die Wanderwege ab. Für den Fall, sie hat sich da hochgewagt.
Ist ziemlich viel Schnee da oben. Und Nebel.
Ja, ich weiß. Aber wir haben einfach nichts. Nicht die geringste Spur. Ihr Handy ist tot. Niemand weiß etwas. Der Fall ist ein großer Mist.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Sag mal, Alice, arbeitest du immer noch mit den Bauern?
Meine Woche fängt gerade an.
Ja, es wird wohl Gerede geben. Falls du was hörst, sagst du mir Bescheid?
Ich musste lächeln. Fast tat er mir leid. Meine Klienten interessierten sich brennend für Evelyne Ducas. Alle wollten Detektiv spielen. Jeder auf seine Art.
Das war die Tourmente. Also wir durften als Kinder im Winter nicht mehr raus. Wurde ja jedes Jahr einer vom Schneesturm überrascht, weil er nicht glaubte, dass man schon bei einem Kilometer zu Fuß draufgehen konnte. Aber heutzutage... Die jungen Leute denken, der Winter sei nicht gefährlich. Und das kommt dann dabei raus.
Ich will Ihnen mal sagen, was das für eine ist, die feine Evelyne Ducas. Das heißt ja überall, perfekte Mutter, Bourgeoisie, kann kein Wässerchen trüben. Aber sobald ihr Mann nach Afrika fährt oder was weiß ich wohin, geht's ab in die Stadt. Na, geh weg da. Die ist kein Kind von Traurigkeit, das sage ich Ihnen. Anscheinend fischt sie auch am anderen Ufer, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Weißt du, Alice, ich kannte den Mann von der Frau. Guillaume Ducas war ein schlaues Kerlchen. Wollte aber kein Bauer werden. Also ist er weg, sobald es ging. Und erst, als er hatte, was er wollte, Geld, eine schöne Frau und Kinder an der Uni, da ist er hierher zurück. Wollte ein bisschen angeben vor uns, verstehst du? Sein Vater war ungefähr so alt wie ich, ein ungemütlicher Zeitgenosse. Hatte seinen Hof oben auf dem Kurs. Es hieß, er hätte auf dem Plateau nicht nur Freunde, hat seinen Nachbarn das Leben schwer gemacht.
Ich hätte ihn besser zuhören sollen, meinen Bauern. Dann hätte ich es vielleicht eher begriffen, hätte reagieren können und Cédric Vigier anrufen, wie ich es versprochen hatte. Und verhindern, dass Michel schließlich in alles hineingeriet. Und vielleicht hätte man dann auch Evelyne Ducas irgendwie aufspüren können. Aber mir spukte damals nur eine einzige Frage im Kopf herum. Warum hatte Joseph von heute auf morgen ohne irgendeine Erklärung entschieden, unsere Beziehung zu beenden? Hatte er Probleme mit der Herde? Brauchte er Hilfe? Ich rief ihn an. Immerhin war das mein Job.
Joseph, was ist denn los? Habe ich was Falsches gesagt?
Nichts zu machen, er war verschlossener denn je. Der Schnee schmolz allmählich. Bei meinen Besuchsrunden sah ich ihn manchmal von Weitem. Es tat mir weh, dass ich nicht mehr zu ihm konnte. Ich sagte mir immer wieder, dass ich es für ihn getan hatte, ihn hatte retten wollen, wegen Popeyes Selbstmord, denn ich selber brauchte das ja eigentlich nicht. Aber er fehlte mir. Ich hatte ganz einfach Lust auf ihn, auf seine grobe und zugleich sanfte Art. Ich habe mit niemandem drüber sprechen können, nicht mal mit Iliane. Es war mein absolutes Geheimnis. Nur einmal hätte sie mich fast entlarvt. Im Spätherbst auf dem Markt, kurz vor meinem nächsten Besuch bei Joseph.
Oh la la. Du machst dich aber schon für Michel hübsch, oder?
Es war wohl leichtsinnig, dass ich mir ein Kleid kaufen wollte von dem Mädchen, das aus alten Sachen neue Kleider nähte. Sie war neu mit ihrem Stand und anders als die anderen. Sie hatte lange schwarze Haare, ein hübsches, längliches Gesicht, wenn auch ein bisschen ordinär für meinen Geschmack. Aber vor allem hatte sie was, das sämtliche Bauern der Gegend natürlich sofort bemerkt hatten. Einen riesigen, perfekten Busen. So perfekt, dass er mit Sicherheit falsch war. Bisschen unanständig, fand ich. Aber egal. Sie war kein schlechtes Mädchen. Und ihre Kleider gefielen mir.
Raus mit der Sprache. Für wen machst du dich hübsch?
Das steht Ihnen. Wirklich.
Nein, das finde ich nicht. Aber danke.
Sie hat mir zugelächelt und mich angeschaut. Mit ihren 20 und paar Jahren und ihren falschen Brüsten. Und ich habe zurückgelächelt und mich verdrückt. Das war das einzige Mal, dass ich eine Heidenangst hatte, mein Abenteuer könnte auffliegen. Ich wollte das wirklich geheim halten. Und als es aus war, blieb mir nichts anderes übrig, als auch mein Unglück allein zu ertragen.
Ach, danke, Alice. So ein Wetter. Das ist wirklich grauenhaft.
Mehrere Wochen waren vergangen, als die Polizei zu uns nach Hause kam. Michel saß in der Küche und da er keinen Finger rührte, bot ich, Cédric Vigier, einen Kaffee an.
Wir ermitteln jetzt schon seit Wochen wegen der Vermissten. Bei der Familie, bei den Söhnen, den Nachbarn. Wir haben alles abgesucht. Jede Schlucht, jede Höhle, jeden Bergkamm. Alice, du kennst doch hier einfach jeden. Hast du denn wirklich gar nichts gehört?
Ich meine, du weißt, wie die Leute sind. Manche reden von der Tourmente.
Ja, ja, ich weiß. Aber jetzt, wo der Schnee geschmolzen ist, da hätten wir sie doch finden müssen. Also ihre Leiche. Hm?
Ich habe alles Mögliche gehört. Ihr Mann kümmert sich angeblich nicht um sie. Sie würde ihn betrügen. Er hätte Feinde von früher.
Ja, das wissen wir alles. Wir haben sogar eine junge Frau vernommen, mit der sie sich öfter traf. Hat auch nichts gebracht. Nein, ich dachte auch an was Konkreteres. Weißt du, vielleicht, dass jemand sie gesehen hat. Und Sie? Ist Ihnen irgendwas Merkwürdiges aufgefallen?
Wissen Sie, für sowas habe ich wirklich keine Zeit.
Michel hatte Cédric noch nicht mal angesehen. Ich hätte mich am liebsten verkrochen.
Tja, also dann. Vielen Dank für den Kaffee, Alice.
Michel mochte keine Polizei gut. Aber so benimmt man sich nicht. Nicht in meinem Haus. Das wollte ich ihm sagen, nachdem Cédric gegangen war. Aber er kam mir zuvor.
Du hast doch bestimmt auch keine Zeit für sowas.
Wie bitte?
Du hast doch schon alle Hände voll zu tun mit Hausbesuchen. Bei deinem Typ da, oben auf dem Kurs, oder?
Keine Ahnung, wann Michel es begriffen hat. Aber seitdem ging er mir aus dem Weg. Redete kein Wort mehr. War nur noch im Büro, bei den Tieren und manchmal auch unten im Dorf. Und in den Wochen darauf passierten plötzlich Dinge, die ich nicht kapierte. Es begann mit diesem Anruf eines Abends. Ich war in der Küche und habe nur Gesprächsfetzen aufgeschnappt. Er sprach wohl mit einem Polizisten. Das hatte ich verstanden. Und dass er sagte...
Nein, ich möchte absolut keine Anzeige erstatten.
Ich dachte natürlich an Joseph und dass die beiden sich gestritten hatten.
Meine Geschichte war mir entglitten. Als wäre ich nicht mal mehr betroffen von dem, was ich da ins Rollen gebracht hatte. Und das war erst der Anfang.
Ein paar Tage später kam Michel mit einem riesigen blauen Auge nach Hause. Im ersten Moment habe ich nicht reagiert. Er kümmerte sich ja auch einen Dreck um mich. Aber dann habe ich mir gesagt, er ist ja immer noch dein Mann. Ich habe ihm also geholfen, sein Gesicht zu verarzten.
Komm her.
Ich mach das.
War er das? Hat er dich so zugerichtet?
Es war sinnlos. Ich strich weiter Salbe auf sein blaues Auge. Schweigend, weil es nichts mehr zu sagen gab. Dass ich Joseph ein letztes Mal zur Rede gestellt habe, war eigentlich eher ein Zufall. Er begegnete mir mit einem Anhänger voll Heu, das er wohl hat zukaufen müssen. Und ich folgte ihm kurz entschlossen auf den Hof.
Joseph! Joseph, wir müssen reden.
Keine Zeit, hab zu tun.
Ich hab zu tun? Das ist immer die gleiche Leier. Ich kann es langsam nicht mehr hören.
Vorsicht!
Joseph, warum hast du das getan?
Keine Antwort. Als wäre das nichts, meinen Mann zu schlagen. Joseph schleppte weiter Heuballen an mir vorbei in die Scheune und blieb nicht mal stehen.
Jetzt rede doch mal mit mir, verdammt noch mal!
Ich dackelte hinter ihm her, vom Hänger zur Scheune und zurück. Der hat mich komplett ignoriert. Aber als ich einen Fuß in seine Scheune setzte, da fuhr er mich an.
Raus hier!
Aber Joseph, ich...
Du sollst rausgehen, hab ich gesagt.
Diese Aggressivität, die kannte ich nicht. Ich habe ihn angestarrt. Und hinter ihm sah ich, mitten in der Scheune, einen kleinen Würfel aus Heu. Um den herum hatte er fein säuberlich weitere Ballen gestartet.
Bitte erklär's mir doch wenigstens!
Ich begriff, dass er nur auf eins wartete. Dass ich ging. Ich bin dann einfach drauf losgefahren, immer weiter. Mit mehr Fragen im Kopf als vorher. So komisch das klingt, erst Stunden später, als ich mich wieder beruhigt hatte, stellte ich zum ersten Mal die Verbindung her zwischen Joseph und dem Verschwinden von Evelyne Ducas.
Nur war es da schon zu spät.
Abends, etwa eine Woche später, habe ich begriffen, dass was passiert war. In der Nacht zuvor war Michelle nicht ins Bett gekommen, aber das kannte ich schon. Nein, etwas anderes stimmte nicht. Es waren die Kühe. So unruhig hatte ich sie noch nie erlebt. Die Tiere standen in ihrem eigenen Mist und brüllten vor Hunger. Nicht ein Halm war in den Futtertrüben. Michelle musste seit mindestens 48 Stunden nicht mehr hier gewesen sein.
Was treibt ihr denn los?
Ans Telefon ging er auch nicht. Die Gedanken rasten in meinem Kopf. Das blaue Auge, Joseph, der etwas in der Scheune versteckte. Ich wollte noch mal aufs Plateau.
Na bitte, jetzt haben sie sich meinetwegen totgeschlagen.
Ich dachte an die Tiere, die Michelle niemals im Stich gelassen hätte. An den Hof, der einzige Grund, weshalb ich noch an meiner Ehe festhielt. Und dann sah ich es. Kein Zweifel. Es war seins. Am Straßenrand stand Michelles Auto. Genau an der Stelle, wo im Winter das Auto von Evelyne Ducas gefunden worden war.
Alice, wir tun alles, um ihn wiederzufinden.
Am nächsten Morgen wusste das ganze Departement, dass es einen neuen Vermissten gab.
Sag mal, hatte Michelle irgendwelche Probleme?
Cédric Vigier vermutete den Anfang einer Serie.
Also hätte irgendjemand einen Grund gehabt, sauer auf ihn zu sein?
Ja. Joseph Bonfils.
Bonfils, sagst du? Das ist ja interessant. Evelyne Ducas Mann hat uns vor ein paar Tagen angerufen und gesagt, dass er Bonfils auf seinem Grundstück gesehen hat. Allmählich sind mir das zu viele Zufälle. Wir treffen uns unten und fahren direkt hoch zu ihm. Ich rufe Ducas von unterwegs an.
Und während Cédric Befehle in sein Handy rief, verfluchte ich mich, dass ich es nicht eher kapiert hatte. Dass alles meine Schuld war. Ich sah meinen Mann neben Evelyne Ducas liegen. Beide tot. Zwei Leichen, versteckt in Josephs Heuballen.
Joseph.
Es gibt Tage, da hast du keine Lust. Stehst mit der Sonne auf, treibst halb verpennt die Schafe zusammen, zählst durch, ob das Mistvieh von Wolf dir nicht eins gerissen hat. Treibst du raus mit lauten Schreien und der Hund immer um dich rum. Vorbei in der Höhle, wo dein Großvater damals ein Tier verloren hat. Machst das Götter zu. Und dann, statt dass du zurückgehst, machst du den Hügel hoch, hockst dich auf die Steine und zündest dir eine Kippe an. Du weißt, du musst los. Die Arbeit wartet. Gibt ja immer was zu tun. Denkst an den Papierstapel auf dem Küchentisch. An Zäune, die repariert werden müssen. Ans Ausmisten. Aber du packst es nicht. Sitzt weiter auf deinem Stein und guckst geradeaus. Und dann hast du plötzlich deine Schafe. Du hast sie, weil sonst keiner da ist. Solche Tage, die habe ich schon 100 Mal erlebt. Aber an dem Augustmorgen, da war das anders. Denn am Tag davor, da war was passiert. Was unglaublich ist. Ich hatte mit der Sozialarbeiterin geschlafen. War ein bisschen peinlich, wie ich mich da angestellt hatte. Die muss mich für ein richtig armes Schwein gehalten haben. Zuerst habe ich mich unwohl gefühlt. Ich habe mich ja nicht mal getraut, die anzugucken. War ja immerhin eine Frau, mit Frauen kann man ja nicht. Also ich meine, da muss man sich benehmen. Das fand ich schon immer. Außerdem war sie meine, sie war zuständig für mich. Ich konnte sie ja nicht mal beim Vornamen nennen, Alice. Nee, nicht mal im Kopf. Da kam immer nur die Sozialarbeiterin. Aber dann hat es mir gefallen. Kann man nicht anders sagen. Da fing was Neues an. Ich hatte das Gefühl, der Klumpen in meinem Bauch, der immer da ist, der würde sich lösen.
Aber ich irrte mich. Am Ende ging es mir besser, ja. Aber das lag nicht an der Sozialarbeiterin.
Ich würde nicht sagen, dass ich die Einsamkeit gewollt hätte. Also, die kam ja auch nicht über Nacht. Nein, ganz allmählich, über die Jahre kam die. Aber mich drum kümmern, dass ich nicht alleine bin, das hatte ich irgendwie vergessen. Ich habe mich um den Hof gekümmert. Und irgendwann habe ich begriffen, dass es zu spät war. Der Klumpen, der wuchs. Sie haben Depressionen, sagte die Sozialarbeiterin, vom Alleinesein und der vielen Arbeit mit den Tieren. Ich wollte mich zum Psychiater schicken, wie die Irren. Habe ich aber abgelehnt. Ich muss damit leben und Schluss. Aber es war gut, dass sie kam und mir bei dem Papierkram half, ein-, zweimal im Monat. Sie brachte Ordnung rein, damit der Hof nach Mamans Tod nicht den Bach unterging. Ich alleine hätte nicht gewusst, was zu tun ist. Sie redete viel. Ja, das konnte sie gut. Ich nicht. Mit Schafen schon und mit dem Hund, aber mit Leuten. Nee. Ich versuchte nett zu ihr zu sein, damit sie nicht gleich wieder fuhr und war ihr dankbar. Aber nie wäre mir in den Sinn gekommen mit ihr, also das zu machen, nee. Die Wochen vergingen und obwohl sie jetzt öfter kam, fühlte ich mich nicht weniger einsam. Im Gegenteil, sie kam, brachte mir ein bisschen Wärme, ein paar Zärtlichkeiten, sagte nette Sachen. Aber dann fuhr sie wieder und es fing von vorne an. Der Klumpen kam wieder und wurde sogar größer. War vielleicht auch nie weg gewesen.
Eines Nachts habe ich das begriffen, dass sich rein gar nichts änderte, wenn ich mit der Sozialarbeiterin stief. Dass ich die Lösung woanders suchen musste.
Frauen waren für mich ja schon immer eine andere Welt, die ich nicht verstand. Aber ich mochte Frauen. Von ihnen ging sowas Angenehmes aus. Ich hätte gern eine echte Frau gehabt. Eine, die ihr Leben mit mir hier oben zusammen auf dem Hof verbringen will. Aber die habe ich nie gefunden. Oder nie richtig gesucht, keine Ahnung. Mit der Sozialarbeiterin war jedenfalls irgendwas nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, was sie von mir wollte. Also, doch, irgendwann schon. Ihr ging's nicht so gut wegen ihrem Mann, den sie nicht mehr liebte, aber trotzdem nicht verlassen wollte, weil, naja. Ich glaube, ich war einfach ihr Abenteuer. Eine willkommene Abwechslung und jemand anderes hätte es auch getan. Und das gefiel mir nicht.
Mit der neuen GAP ändern sich ein paar Sachen für Sie, aber natürlich nicht zu Ihrem Nachteil.
Einmal im Herbst, da habe ich ihn gesehen, Ihren Mann. Ein paar Tage nach einem Ihrer Besuche. Auf so einer Versammlung von der Landwirtschaftskammer.
Die Berechnung wird eine andere.
Er ging uns auf die Eier mit seinem Geschwafel. Man weiß ja, wie solche Versammlungen enden. Die Typen von der EU, die schaffen uns ab und Jahr für Jahr wird's schlimmer.
Sie geben hier Ihre Nutzfläche an.
Der Mann von der Sozialarbeit, der hat's richtig gemacht. Vom Landarbeiter zum Chef, weil er der Tochter einen Ring angesteckt hatte. Ja, der machte was her. Mehr als ich wahrscheinlich. Er hörte kaum zu und lächelte ein bisschen dümmlich. Sah oft so aus, als ob er von wer weiß was träumte. Ich erinnere mich noch, dass er immer wieder so verstohlen auf ein Blatt Papier schaute, das er in der Hand hielt.
Aber das hat mich natürlich nicht weiter gejuckt. Ich konnte ja nicht ahnen, was da noch passieren würde.
Der guckte sich was aus einer Zeitschrift an, ein hübsches Mädchen, das ich schon mal irgendwo gesehen hatte, aber ich wusste nicht mehr wo. Also, noch nicht. Jedenfalls, als der Winter kam. Und mein Klumpen in mir drin saß, Tag und Nacht, dachte ich, dass was passieren muss, damit ich aus der Geschichte mit der Sozialarbeiterin wieder rauskomme.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass meine Lösung am 18. Januar einfach vom Himmel fällt.
Es war mitten in der Nacht. Draußen tobte der Nordwestwind. Aber ich hatte was gehört. Da draußen war irgendwas.
Was soll der Scheiß?
Ich war mir sicher, dass da wer gekommen war. Also bin ich raus aus dem Bett und habe mir erstmal mein Gewehr geschnappt. Es war so finster wie im Schafsarsch. Das Gewehr, das hielt die schön so schussbereit im Anschlag.
Hey! Ist da wer?
Im Schnee. Reifenspuren. Frisch. Aber weit und breit kein Auto. Nur unten am Zufahrtsweg auf der Landstraße. Zwei rote Lichter, so Bremslichter. Damals hatte ich keine Ahnung, was das sollte. Am nächsten Morgen war die Scheißkälte überall.
Komm gleich wieder.
Die Schafe standen dicht gedrängt im Stall zusammen. Das hält sie warm. Ich wollte aus der Scheune nebenan drei Heuballen holen. Die hatten Hunger. Aber draußen vorm Scheunentor, da war was. Sah aus wie ein großer Sack. Eine graue Plane mit einem Strick drum. Ich schaute mich um, aber ich war alleine. Wie immer.
Verdammte!
Dieses Ding, das was da vor meinem Schafstall lag, das war eine Leiche.
Was zum Teufel?
Eine tote Frau.
Kommen ja die Lebenden schon nicht hier hoch.
Das war ein Irrtum. Die Sozialarbeiterin, die kam, pünktlich wie immer. Hatte ich ganz vergessen.
Joseph!
Die war schon hinterm Haus.
Verdammte Scheiße.
War vielleicht nicht die beste Idee, aber ich zog die Tote in die Scheune. Beinahe hätte sie mich erwischt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, also stellte ich mich tot sozusagen.
Joseph! Ich bin's, mach auf!
Aber sie ging einfach nicht weg.
Ist alles okay?
Ja.
Wir waren verabredet.
Ich hab zu tun. Tut mir leid.
Was hätte ich denn machen sollen? Dauerte jedenfalls eine Ewigkeit, bis sie ging.
Und jetzt du? Was nun?
Ich hätte sofort die Polizei rufen können. Hab ich aber nicht. Ich regle meine Probleme normalerweise selbst. Ich fütterte also die Schafe. Dann wickelte ich die Leiche aus und lehnte sie gegen den Heuballen. Sie war starr, aber untenrum ging's. Ich setzte mich auf den Hocker ihr gegenüber. Sie war blond und schön. Man konnte fast denken, dass sie schläft. Sie war für den Winter angezogen, zum Wandern, aber elegant. Also, fand ich. Noch roch's nicht, aber das würde bald kommen. Egal ob Mann, Frau oder Tier, wenn einer tot ist, fängt's an zu stinken. Ja, bei Maman war es nach 3 Tagen soweit. War ja auch Sommer. Da habe ich dann den Arzt gerufen. Die hier war nicht von alleine gestorben. An ihrem Hals war ein roter Abdruck und getrocknetes Blut. Erwürgt, würde ich sagen. Schätze von einem Mann. Ging bestimmt um Liebe oder Geld. Und dem war nichts Besseres eingefallen, als sie vor meiner Scheune abzuladen. Wieso ich? Bin doch kein Bestattungsunternehmen.
Hat heute früh eine Frau als vermisst gemeldet. Evelyn Ducard hatte sich gestern auf eine mehrstündige Wanderung im Grand Cru begeben, von der sie bisher nicht zurückgekommen ist. Guillaume Ducard, der Ehemann der Vermissten.
Verdammt, das ist die Frau von Guillaume Ducard, dem Dreckskerl. Ich ging mit meinem Kaffee in die Scheune und setzte mich vor die Tote. Ich sah sie mir jetzt noch mal ganz genau an, die blauen Stellen an ihrem Hals.
Wer Schafe mit Nadeln töten kann, dachte ich, der kann auch seine Frau erwürgen. Fehlt nicht viel.
Ich weiß noch, wie elend damals 2 von Papas Schafen mitten in der Herde krepiert sind. Der Tierarzt hatte Nadeln in ihren Mägen gefunden. War klar, dass das die Ducards waren, auch wenn die das abstritten. Ich habe dann unseren neuen Hund Guillaume genannt, wie Ducard Junior. Ja, das ist der richtige Name für so einen Bastard, hat mein Vater damals gesagt. Und seither hießen alle unsere Hunde so. Guillaume. Die Ducards waren unsere Nachbarn und klammerten sich an ihr Land, damit man es ihnen nicht wegnahm, wie den anderen Bauern hier oben. Aber Guillaume, ihr einziger Sohn, er hatte mit der Herde nichts am Hut. Scheiße von Schafen wegputzen? Nee.
Der wollte Kohle machen. Also hat er sich verpisst und in Paris ein Vermögen gemacht. Und als der alte Ducard dann nicht mehr konnte, da wurde ihr Land verkauft. Verdammte Scheiße. Das hätte uns zugestanden. Wir waren seit Ewigkeiten hier und hätten unsere Herde denn nicht mehr jede Woche woanders hintreiben müssen. Aber uns haben sie es natürlich nicht verkauft. 2 Jahre haben sie uns hingehalten. Scheibchenweise ging das Land dann weg an Bauern, die sonst was kauften, um mehr Fläche für höhere Agrarprämien zu kriegen. Aber Guillaume, der setzte keinen Fuß mehr hierher. Dachte ich zumindest. Und jetzt? Jetzt sitzt seine tote Frau da vor mir im Heu. Ich bin vielleicht nicht gut im Reden, aber nachdenken, das kann ich. Der Guillaume hat eine schöne Blondine geheiratet, hat ihr Kinder gemacht und als es eines Tages nicht mehr so lief, da hat er sie umgebracht. So war der schon immer. Nehmen, benutzen und wegwerfen. Bloß wenn du deine Frau erwürgt hast, dann musst du auch irgendwo hin mit ihr. Und da fällt dir der gute alte Joseph ein. Der haust doch immer noch da oben, allein in seinem Kaff. Und leiden konntest du den noch nie. Du denkst, dein Wort, das Wort eines Reichen, das zählt mehr als das von so einem kleinen Bauern, der dazu noch seinen Hund nach dir benennt. So sehr hasst er dich. Eifersüchtig und verbittert wie der ist, könnten manche durchaus glauben, dass der deine Frau umgebracht hat. Also überlegst du nicht lange und legst ihm die Leiche einfach nachts vor die Tür. Und am nächsten Morgen, da sagst du, ach ja, Mensch, meine Frau, puh, die ist verschwunden. Weil du ganz genau weißt, dass der Joseph, egal wie er es dreht und wendet, keine Wahl hat.
Major Vigée, guten Tag. Sind Sie aus dieser Gegend?
Ja, ab da hinten meinen Hof. Am nächsten Tag wollte ich die Leiche entsorgen. Das Plateau ist wie so ein Schweizer Käse. Hier sind überall Höhlen, manche 30 Meter tief.
Ist Ihnen gestern etwas Ungewöhnliches aufgefallen?
Hab mir schon immer gedacht, wenn ich mal was verschwinden lassen müsste, dann in so einer Karsthöhle.
Die suchen wohl die Vermisste.
Ja, wir warten noch auf die Ausrüstung. Dann nehmen wir uns die Höhlen vor.
Scheiße.
Wo wollen Sie eigentlich hin?
Darüber. Heu holen.
Na, dann. Einen schönen Tag noch.
Es ging nicht anders. Sie musste bei mir bleiben, bis Gras über die Sache gewachsen war. Also stapelte ich Heuballen in 3 Reihen und baute so eine Art Kammer mit einem Gang. Und den Eingang, den versperrte ich mit ein paar anderen Ballen. Ein kleines Zimmer für sie ganz alleine. Konntest du nicht ahnen, dass da eine Frau drin versteckt war.
Im Fall der seit dem 19. Januar vermissten Evelyn Ducard fehlt bislang jede Spur.
Und wenn ich abends die Berichte im Fernsehen sah, dachte ich zufrieden, dass sie bei mir war. Die würden sie nie finden. Und das gefiel mir. Ich hörte aufmerksam zu. Evelyn, so hieß sie. Ein schöner Name. Sie war 49, 3 Jahre älter als ich. Eine aus der Stadt, die nur wegen ihrem Mann hier bei uns in der Pampa war. Sie arbeitete nicht, ihre Kinder waren auf Elite-Unis und manchmal ging sie wandern. Ziemlich sportlich. Sie war eine sehr schöne Frau. So eine hätte ich niemals haben können. Aber jetzt war sie hier. Und niemand konnte was dagegen machen. Ein paar Tage später klingelte das Telefon. Kam nicht oft vor, dass mich wer anrief.
Hallo?
Kurz dachte ich, es wäre Guillaume. Fragte sich wohl, was ich mit der Leiche gemacht hatte, der Hund. Er hatte ja nichts gehört, was ihm bestimmt recht war. Denn je länger ich seine tote Frau hier behielt, desto weniger würden die Bullen mir die Geschichte glauben. Ich war der typische Mörder. Der Typ mit dem Dachschaden, der ausrastet und sich an seinem Kindheitsfeind rächt. Aber es war nicht Guillaume. Es war die Sozialarbeiterin.
Joseph, was ist denn los?
Sie tat so, als würde sie sich Sorgen um mich machen.
Habe ich was Falsches gesagt?
Aber ich hatte eher das Gefühl, ihr ging's nicht gut.
Joseph, bitte.
Wollte nichts Gemeines sagen. Sie war ja immer anständig gewesen.
Ich meine, warum meldest du dich denn nicht mehr?
Aber am Ende ging's nicht anders. Sind alle Frauen so kompliziert? Ich nahm mir eine Konservendose und eine Gabel und setzte mich zu Evelyn in die Kammer. Ihr Gesicht wurde langsam grünlich. Die Haare fielen aus. Aber das machte nichts. Ich richtete ihren Oberkörper auf, zog ihren Pullover glatt und in dem Moment habe ich es gemerkt. Mein Klumpen im Bauch, der mich nie losließ und mir so wehtat, der war weg. Das klingt komisch, ich weiß. Aber seit ich beschlossen hatte, die Leiche hier zu behalten, ging es mir so gut wie schon lange nicht mehr. Das war so, als ob Evelyne Ducard jetzt mit mir zusammen war und nicht mehr mit dem, der sie hier abgeworfen hatte. Ich hatte das Gefühl, sie braucht mich. Dann kam das Lammen. Schwierige Zeit. Da musst du bei den Schafen bleiben, damit du unter Umständen den Tierarzt rufen kannst. Schlafen kannst du vergessen bei dem Radau. An manchen Abenden habe ich die Tiere dafür gehasst. Aber dieses Jahr war es anders.
Ich gehe nach nebenan.
Wenn ich nicht schlafen konnte, setzte ich mich zu Evelyne. Das gefiel mir. Ich kümmerte mich um sie, räumte die Kammer auf, strich ihre Kleidung glatt.
Alles gut.
Mir war schon klar, dass sie tot war. Das roch man ja auch. In den Augenhöhlen, da war ja nichts mehr und irgendwelches Zeug floss aus ihr raus auf ihre Kleidung. Aber durch die Kälte dauerte die Verwesung länger, als ich gedacht hatte. Es war auszuhalten. Bist du noch ganz dicht, habe ich manchmal gedacht. Lebst mit einer Leiche, als wenn ihr verheiratet wärt. Im Fernsehen sprachen sie jetzt nur noch ab und zu von ihr. Die Polizei hatte die Suche quasi aufgegeben. Wer mir allerdings Sorgen machte, war die Sozialarbeiterin. An manchen Tagen sah ich, wie sie mich von Weitem beobachtete. Ich glaube nicht, dass sie was ahnte, aber ich hatte Angst, dass sie irgendwann zum Problem werden würde. Der Heuvorrat würde nicht reichen. Das war mir schon vorm Winter klar. An Evelines Kammer wollte ich aber nicht ran. Ich musste Heu zukaufen. Kommt manchmal vor, wenn die Sommer zu trocken sind. Der Landwirt unten fragte also nicht. Auf dem Rückweg zum Hof fiel mir zum ersten Mal Guillaumes Haus auf. Hatte ich sonst nie darauf geachtet. Aber jetzt war ich neugierig. Ich wollte wissen, in was für einer Villa sich der Hund da eingenistet hatte. Und ich wollte natürlich sehen, wo Evelyne gelebt hatte, bevor sie starb. Sie besser kennenlernen. Ich schlich mich also aufs Grundstück und versteckte mich hinter den Bäumen. Leck mich am Arsch. So ein Architektending mit Flachdach und großer Fensterfront. Ich versuchte mir vorzustellen, wie Evelyne da stand und rauchte und das Panorama genoss. Da sah ich ihn. Guillaume.
Ich will, dass du kommst.
Ein paar Meter entfernt, der telefonierte.
Ja, ganz sicher. Sie glauben nicht mehr daran, dass sie sie finden.
Als ob der Arsch nicht ganz genau wusste, wo seine Frau war.
Du kannst hierher kommen, zu mir, meine Schöne. Ich kaufe dir ein Ticket und wir...
Scheiße.
Entschuldige. Warte mal.
Ich war auf den Ast getreten vor lauter Empörung. Der Hund hatte schon einen Ersatz für Evelyne.
Ich dachte gerade, da...
Er kann dich nicht sehen, sagte ich mir immer zu. Er kann dich nicht sehen.
Alles gut, nein, nein, alles gut. Da ist nichts.
Und dann machte ich, dass ich zu meinem Traktor kam. Auf dem Weg zum Hof, da kam mir die Sozialarbeiterin entgegen. Da wendet die einfach und hängt sich an mich dran. Das war nicht gut. Ich fuhr direkt vor die Scheune, um die neuen Heuballen abzuladen. Ich tat einfach so, als wäre sie gar nicht da.
Joseph! Joseph, wir müssen reden.
Als ob Reden irgendwas bringen würde.
Joseph, warum hast du das getan?
Was sollte ich denn getan haben? Sie redete Unsinn und lief weiter hinter mir her.
Jetzt rede doch mal mit mir, verdammt noch mal!
In mir schrie alles. Die muss weg. Und dann kam sie mir auch noch in die Scheune hinterher.
Raus hier!
Die Scheune gehörte mir und der Toten.
Aber Joseph, ich...
Natürlich hat die Sozialarbeiterin gleich bemerkt, dass was nicht stimmte. Ich sah, wie ihr Blick zum Heuwürfel ging. Sie musste Evelyne gerochen haben.
Da spürte ich, dass es bald zu Ende wäre.
Der Vorteil hier oben ist, du siehst die Probleme schon von Weitem kommen. Hab sein Auto sofort erkannt, als er den Weg raufkam.
Monsieur Bonfi, Major Vigier, Sie erinnern sich? Sagen Sie, was haben Sie in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar gemacht?
Tja, wahrscheinlich geschlafen. Mhm.
Kann das jemand bezeugen?
Meine Schafe.
Es ist so, Guillaume Ducard behauptet, Sie hätten sich vor ein paar Tagen auf seinem Grundstück versteckt.
Man redet der Schwachsinn.
Hat sich nicht verändert.
Macht es Ihnen was aus, wenn wir uns kurz umsehen?
Ja, schon.
Warum? Haben Sie was zu verbergen?
Nein.
Auch nicht in der Scheune?
Dachte ich mir doch. Die Sozialarbeiterin hatte denen was gesteckt. Jede Wette.
Es heißt, sie mussten dieses Jahr Heu nachbestellen.
Er fand den Eingang zur Kammer sofort.
Was ist das denn?
Ein Loch.
Ich schaue mir mal an, was dahinter ist, ja? Ich habe da so eine Idee. Sehen Sie was, Major Vigier? Major?
Nichts. Gar nichts. Nur ein Loch. Sie kennen Eveline Ducas also nicht?
So sieht's aus.
Und Michel Farange? Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Das ist der Mann von Alice Farange, Ihrer Sozialarbeiterin.
Den habe ich schon mal gesehen, ist aber eine Weile her.
Mhm, ganz sicher. Sie sagt nämlich, Sie hätten ihn geschlagen, neulich.
Was? Nein, will ich nie machen.
Nein, natürlich nicht. Und Sie haben natürlich auch nichts mit seinem Verschwinden zu tun, hm?
Wie bitte?
Wir haben heute früh seinen Wagen gefunden. An der gleichen Stelle wie den von Eveline Ducas.
Ich sah ihnen nach, wie sie im Tal verschwanden. Die kommen wieder, da war ich mir sicher. Diese Spinnerei mit Eveline, das musste ich beenden.
Aber was das mit dem vermissten Mann der Sozialarbeiterin sollte, kapierte ich da noch nicht. Warum hätte Guillaume den umbringen sollen?
In der Nacht ging ich zum Misthaufen, um Eveline wieder freizulegen. Um ein Haar hätten sie mich mit ihr erwischt. Die Haut klebte an den Knochen und alles war mit Scheiße geschmiert. Kein schöner Anblick. Trotzdem, ich war traurig, als ob was zu Ende ging. So eine Zeit, die niemals zurückkommen würde. Hört sich vielleicht komisch an, aber ich glaube, was ich für Eveline empfand, das kam. Ja, das kam vielleicht Liebe am nächsten. Ich fuhr im Dunkeln langsam bis an den Rand der Höhle. Die Bullen würden da nicht zweimal suchen, dachte ich mir. Die Nacht war kühl und trocken. Ich zog die Leiche ran, beugte mich über den Rand und starrte in die Tiefe. Da unten lagen mit Sicherheit Schafskadaver. Eveline wäre also nicht ganz alleine. Ich wartete so lange wie möglich, lehnte am Felsen, rauchte eine, Eveline neben mir und über uns die Sterne. Dann stieß ich sie ins Loch. Das war's. Ich war wieder allein. Mit meinem Klumpen. An Schlaf war nicht zu denken. Alles wirbelte in meinem Kopf rum. Guillaume, die Polizisten, die Sozialarbeiterin, ihr Mann, der verschwunden war. Ich dachte auf einmal, dass ich mich vielleicht verrannt hatte. Vielleicht lag ich falsch und Guillaume hatte seine Frau gar nicht umgebracht. Vielleicht war es viel komplizierter. Und dann schoss mir plötzlich ein Bild durch den Kopf. Verdammt. Ich musste ein bisschen suchen, bis ich's fand.
Na bitte, da haben wir dich doch.
Das Mädel auf dem Foto, das Michel Farange angeschmachtet hatte. Ich hatte sie gefunden. Alicia Moore hieß sie. Ich wusste doch, dass ich sie kannte von... Naja, ich bin jetzt nicht besonders stolz drauf, weil sie nämlich... Also, sie war Pornodarstellerin. Michel Farange stand also auf so ein Mädel aus Schmuddelfilmen.
Nur die Tiere. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Colin Yell. Übersetzung aus dem Französischen Anne Thomas. Hörspielbearbeitung Beatrix Ackers. Es sprachen Katharina Marie Schubert, Peter Trappner, Birte Schnöing, Andreas Döhler. Sowie David Striso, Viktor Neumann, Monika Oschek, Eva-Maria Kurz, Winnie Böwe, Hans Diehl und Philipp Engelhardt. Komposition Andreas Bick. Ton und Technik Andreas Stoffels und Gunda Herke. Regieassistenz Assunta Aligiani. Regie Beatrix Ackers. Dramaturgie Jakob Schumann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.